Ich habe verlernt, zu meinen Freunden anstatt bei ihnen zu stehen. Menschen zu akzeptieren, auch wenn sie Dinge anders sehen. Dingen nicht aus dem Weg zu gehen, nur weil sie schwerer zu bewältigen sind. Einmal Vernunft walten zu lassen und mich nicht zu verhalten wie ein protziges Kind. Dinge nicht mitzumachen, die ich nicht gut finde. Mal wieder meine Werte zu zeigen, auch wenn sie anders als die der anderen sind. Meine Feinde mit all ihren Fehlern zu lieben und die Schuld mal nicht auf andere zu schieben. Hab verlernt, Worte und Taten von anderen erstmal zu hinterfragen. Ich habe verlernt, die Wahrheit zu sagen. Ein kleiner Ausschnitt aus dem Poetry Slam, der eben unter diesem Video gelaufen ist. Und diese Worte aus dem Slam, das sind Worte eines Menschen, der verlernt hat, aufrichtig zu sein. Aufrichtigkeit, das ist das Thema, das wir heute unter diesen Gottesdienst gelegt haben und mit dem wir uns beschäftigen wollen. In dem Video geht es um einen Menschen, der einsieht, dass er einmal für etwas stand, dazu aber nicht mehr stehen kann. Der verlernt hat, dafür einzustehen, was ihm wichtig ist, und der den leichteren Weg versucht zu gehen und sich wegduckt, anstatt aufrecht stehen zu bleiben. Mit diesen Gedanken im Slam und noch einigen anderen haben wir uns als junge Menschen, als Jugendliche in dieser Gemeinde in den letzten Wochen beschäftigt. Und für uns stand die Frage im Raum, was Aufrichtigkeit bedeutet, wie man aufrichtig ist oder wie man wird und vor wem man eigentlich aufrecht oder aufrichtig zu haben hat. Aufrecht oder aufrichtig zu sein vor meinen Freunden vielleicht, ihnen ehrlich zu sein gegenüber, nicht über sie zu lästern, für sie da zu sein, oder geht es um Aufrichtigkeit im Sinne von Authentizität? Wofür stehe ich? Muss ich jeden Trend mitgehen, immer das neueste Smartphone haben, um Respekt zu gewinnen? Oder geht es um Aufrichtigkeit im Sinne einer Ideologie gegenüber? Ich esse kein Fleisch mehr, das nicht von glücklichen Kühen kommt, keine Eier mehr von Hühnern, die ich nicht kenne. Ich kaufe keine Produkte mehr, die von Kinderhänden gefertigt sind. Ist es das, was Aufrichtigkeit ausdrückt? Reicht das schon? Ich glaube, alles das hat damit zu tun, mit diesem Thema. Und uns genügte das aber nicht. Wir wollten noch ein bisschen tiefer graben und haben uns eine Beispielgeschichte aus der Bibel dazu genommen. Die Geschichte von Davids Aufstieg am Königshaus. Als Grundlage für die Predigt habe ich zwei Kapitel ausgewählt aus 1. Samuel 18 und 19. Das ist aber auch schön, wenn man die Geschichte einmal im Ganzen liest. Ja, also wenn ihr ein bisschen Zeit habt in der nächsten Woche, dann nehmt euch mal die Samuel-Bücher zu Gemüte. Es geht um David und seine Geschichten, beziehungsweise seine Beziehung, die er am Königshaus hat, erlebt. Und ich reiße die Geschichte einmal kurz ab und gehe dann so ein bisschen die Geschichte lang, um zu erhellen, was die Geschichte zu diesem Thema zu sagen hat, was sie uns heute mitgeben möchte. Die Hauptfigur David war ein unscheinbarer Hirte aus Bethlehem, Sohn Isais, einer von 8 Söhnen. Der Prophet Samuel wurde von Gott beauftragt, einen dieser 8 Söhne zum König zu salben und einen Nachfolger für den bei Gott in Ungnade gefallenen Saul festzulegen, zu ernennen. Und die Wahl Gottes fiel eben auf diesen David. Aufmerksamkeit erhielt dieser schon wenig später, als er dann am Königshof als Musiktherapeut eingestellt wurde, um die Launen von Saul mit der Harfe zu begleiten und zu lindern. Und natürlich, und die kennen wir alle, und jetzt ist schade, dass die Kindergottesdienstkinder weg sind, die könnten uns die natürlich auch erzählen, die Geschichte von David und Goliath. Der kleine schmächtige David, der Hirte, der den großen übermächtigen Goliath mit der Steinschleuder erledigt. Saul in dieser Geschichte, dem schon indirekt von Gott angekündigt wurde, dass seine Herrschaftsperiode demnächst zu Ende gehen wird, wurde daraufhin immer unruhiger und verängstigter und sah im Aufstieg David und in seiner Person die Konkurrenz, die er zu fürchten hatte. Und schnell fasste er den Entschluss, so kann es nicht weitergehen, dieser David, der muss weg, getötet werden. Und Jonathan, der dritte Protagonist für heute Morgen in der Geschichte, der Sohn Sauls, war wiederum begeistert von David und entwickelte starke Gefühle Nicht negative, sondern positive für ihn. Und in David sah er alles, was einmal einen Nachfolger ausmachen wird oder sollte. Und auch, dass das für ihn einen potenziellen besten und engsten Freund ausmachte. Und Jonathan schloss einen Bund mit ihm und als Zeichen dieses Bundes gab er ihm seine Rüstung, seine Kleidung, seine Waffen. Ja. Und symbolisch bedeutet das, dass er David was übergibt. Die eigentliche Nachfolge des Thrones, die ja ihm inne war, die gibt er ab. David einerseits, der Pol, an dem sich die beiden Charaktere scheiden. Der eine als Konkurrent und ängstlich und entscheidet, der muss weg, muss getötet werden. Und Jonathan, der sagt, das ist genau der Richtige und ich mache Platz. Später noch wird Jonathan auch für David kämpfen, für ihn einstehen. Zunächst, indem er seinen Vater gut zuredet und versucht, ihn von seinen Mordplänen, von seinen Gedanken abzubringen. Und dann aber, indem er seinen Vater hintergeht. Hinter dem Rücken seines Vaters erzählt er David von den Plänen, um ihn zu schützen. Und später, ein paar Kapitel weiter, verhilft er ihm zur Flucht. Michal, die Tochter Sauls, oder eine der Töchter Sauls, die David zur Frau gegeben wird, spielt auch eine große Rolle. Die möchte ich heute aber auslassen, weil sie ähnlich gelagert ist wie die von Jonathan. Jonathan kommt in dieser Geschichte eigentlich gut weg. Er, der Sohn Sauls, hat sich ebenfalls schon mal im Kampf bewiesen, ist treu an der Seite seines Vaters, vertritt die Pflichten eines Königssohns und er wirkt auch, wenn man das so liest, wie ein freundlicher, netter, engagierter junger Mann, so wie viele auch bei uns in der Jugend, junge Menschen, nett, engagiert, freundlich, aufrichtig. Vielleicht ein bisschen zu sehr eingenommen von David, darüber kann man streiten. Aber er weiß, wie es sich zu verhalten gilt und er erkennt in David den wertvollen und guten Menschen, der er auch für Gott ist und handelt selbstlos und ihm treu gegenüber. Und dann merkt er irgendwann aber, dass David in Gefahr ist, weil sein eigener Vater ihm ans Leder will. Und schnell erkennt er, das wäre doch ungerecht. Der hat doch gar nichts gemacht, der hat uns doch sogar geholfen. Warum soll denn David jetzt getötet werden für die Launen meines Vaters? Und da merkt man schon, jetzt wird es schwierig, das zu handhaben. Wie verhält man sich in so einer Situation richtig, aufrichtig? Obwohl sein mächtiger Vater ein Machtwort gesprochen hat und sich gegen David entschieden hat, steht Jonathan zu David und verteidigt ihn. Er bleibt bei seiner Meinung und lässt sich nicht vom Einfluss und von der Unberechenbarkeit seines Vaters verunsichern. Er bleibt standhaft und aufrecht und er vertritt dabei Werte wie Gerechtigkeit, wie Freundschaft. Bemerkenswerterweise schafft er es zunächst, so den Mittelweg zu gehen, zu moderieren und erstmal mit seinem Vater zu reden, ihm gut zuzureden, zu sagen, hey, wir wissen doch, wie es aussieht, schau dir doch mal die Sache an. Ja, so schlimm ist der David doch gar nicht. Und Saul sagt, ja, irgendwie hast du recht. Ich mache erstmal Ruhe. Und dieser Zwischenerfolg hält aber nicht lange. Wenig später ändert Saul seine Meinung wieder um 180 Grad und seine Rachegelüste und seine Mordpläne gehen weiter. Und Jonathan kommt endgültig in ein Dilemma. Er muss nun das Vertrauen seines Vaters missbrauchen und hinter seinem Rücken mit David Pläne schmieden, wie dieser gerettet werden kann. Anders geht es nicht mehr. Und kann man das dann noch Aufrichtigkeit nennen, wenn man so handeln muss? Jonathan gerät in eine Situation, in der er zwischen der Loyalität zu seinem Vater und der Loyalität zu David und seinem Gerechtigkeitsempfinden und seiner Zuneigung ihm gegenüber wählen muss. Und für Jonathan gab es an dieser Stelle kein richtig oder falsch mehr, sondern ein Abwägen. Egal wie ich mich verhalte, ich werde nicht beiden Seiten gerecht werden können, ich werde mich versündigen. Das ist das erste Zwischenfazit, das ich festhalten möchte, etwas ganz Zentrales. Es gibt Situationen, da stecken wir Menschen in einem Dilemma. Da kommen wir nicht raus. Da können wir uns so oder so entscheiden und wir werden es nicht schaffen, allen gerecht zu werden, beiden Seiten gegenüber aufrichtig zu sein. Und die Geschichte hält das einfach nur fest. Fakt. Dieses Dilemma hat mich erinnert an Dietrich Bonhoeffer. Zur Zeit des Nationalsozialismus kam auch er in ein riesiges Dilemma, das für ihn unfassbar groß und bedeutend war, aber auch für unsere junge Geschichte Bedeutung hat, große Bedeutung hat. Bonhoeffer stand im Widerstand gegen Hitler und sein Regime vor der Frage, ob es für einen Christen möglich sein kann, jemanden zu töten, um andere Menschen zu retten. Generell weiß er als Christ beides geboten, nicht zu töten, aber er weiß auch, was für Auswirkungen es haben wird, wenn dieser Mensch nicht getötet wird, wenn er nicht daran gehindert wird, seine unmenschlichen Taten und seinen Hass und seine Ideologie weiter fortzuführen und andere Leute massenhaft zu töten. Zwei krasse Beispiele auf jeden Fall, die zeigen, dass es uns Menschen manchmal unmöglich ist, dass wir in solche Situationen hineingeraten, immer und allem gegenüber aufrichtig zu sein. Auch wenn etwas offensichtlich von Gott geboten scheint. Für mich wird hier deutlich, dass Aufrichtigkeit nicht allein ein ethisches Konzept von richtig oder falsch sein kann. Sicherlich, ein aufrichtiger Mensch sollte die Wahrheit suchen und sich korrekt verhalten, sich ethisch, also moralisch reflektiert verhalten, nach dem richtigen Weg suchen. Und Lüge und Hinterlist werden in dieser Geschichte auch gar nicht beschönigt oder gut geheißen. Aber es geht der Geschichte um etwas anderes. Nicht darum, diesen Konflikt zu bewerten, das Handeln zu bewerten, sondern sie zeigt Verständnis mit dieser Situation. Sie stellt es dar und es ist einfach so. Und da kommt man manchmal einfach nicht besser raus. Welche Rolle spielt eigentlich Gott in dieser Geschichte? Was mir aufgefallen ist, dass das Handeln Gottes in dieser Geschichte parallel läuft zu dem Handeln der Charaktere, zum Beispiel Jonathans. Ohne dass uns an irgendeiner Stelle gesagt wird, dass Jonathan besonders gottesfürchtig handelt, besonders weise handelt oder mit Gott das irgendwie abgesprochen hat, wie zum Beispiel Daniel das macht oder das macht in der Geschichte. Das hören wir nicht, sondern das Handeln von Jonathan läuft und Gottes Handeln, Gottes Eingreifen läuft auch so nebenher. Gott bewertet auch gar nicht Jonathans Handeln, sondern sein Handeln verwebt sich mit dem Handeln der Protagonisten, der Charaktere in der Geschichte. Die Handlungsstränge von uns Menschen und die Handlungsstränge Gottes überschneiden sich oft, auch ohne dass wir das merken. Und er lenkt das Geschehen unabhängig von uns, indem er das Geschehen gewissermaßen durchzieht. Er nimmt Einfluss, ohne uns aus dem Geschehenen zu verdrängen. Gottes Wege sind nicht abhängig davon, wie wir uns entscheiden, sondern abhängig davon, wie er sich entscheidet. Wie und wann er seine Entscheidungen durchsetzt, das bleibt ihm überlassen. Und wir merken dabei, Gott handelt souverän. Aber er nimmt uns unsere Entscheidung auch nicht ab. Wir haben die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie wir uns verhalten, was wir tun. Aber Aufrichtigkeit in diesem Sinne heißt auch, dass wir unser Handeln verantworten müssen. Dass Gott nicht sagt, hey, ich mache das für dich, sondern er stellt uns eine Verantwortung. Aufrichtigkeit, ja, das ist auch dein Ding. Da musst du verantwortungsvoll mit umgehen. Also mein Zwischenfazit Nummer 2, wir dürfen frei und selbstbewusst handeln, werden aber auch dafür in die Verantwortung genommen. Wechseln wir den Blick nochmal und schauen uns Saul an. Saul bekommt in dieser Geschichte ja offensichtlich ein ziemlich schlechtes Zeugnis. Jemanden nach dem Leben zu trachten, Eifersucht und Neid als Triebfedern seines Handelns, Zorn und Wut, die ungezügelt zu Aggressionen werden, falscher Ehrgeiz, die Sucht nach Anerkennung und Ruhm, das wird ihm alles zum Verhängnis. Doch der eigentliche Knackpunkt ist, dass Gott ein paar Kapitel zuvor Saul vorwirft, das, was mich wirklich stört, dass du meine Gebote nicht geachtet hast. Dass ich dir etwas aufgetragen habe und du hast es nicht ausgeführt. Ich erzähle das kurz. Gott befiehlt vor einer Schlacht gegen die Amalekiter, Feinde des Volkes Israel, dass Saul bitte keine Gefangene machen soll. Alles, was dazugehört, Mensch, Tier, Häuser, alles, macht das platt. Ja, ich will diesen Feind ausrotten. Der soll nicht mehr Feind Israels sein. Und Saul sagt, ja, mache ich. Er gewinnt auch die Schlacht, aber er verschont den König, der Amalekiter, und auch das ganze Vieh, die Kühe, die Schafe, alles, das nimmt er mit. Er sortiert noch die Schlechten aus, ja, und die Guten nimmt er mit und sagt, hey, das wäre doch super, das sind doch Opfertiere für den Herrn. Damit tue ich doch etwas Frommes, etwas Gutes. Und Gott sagt, Saul, das habe ich dir nicht angeordnet. Ich will keine Opfer, ich will Gehorsam. Das ist das, was Gott hier fordert. Es geht auch nicht darum, jetzt in der Geschichte, oder der Geschichte geht es nicht darum zu sagen, hey, so ist Gott und Gott ist ein fieser Typ, der alles ausrotten will. Sondern die Geschichte sagt, das war Sauls Fehler. Saul hat nicht Gehorsam gehalten. Gott fordert von uns Gehorsam. Er möchte, dass wir seinen Willen tun, weil er weiß, dass damit Leben gelingen kann. Doch wie gelingt uns das, Gottes Willen zu tun? Im Slam wurde an einer Stelle, so richtig schön Wikipedia weiß unterlegt, die Definition von Aufrichtigkeit geliefert. Aufrichtigkeit bedeutet, der eigenen inneren Überzeugung ohne Verstellung Ausdruck zu geben. Aufrichtig handle ich also dann, wenn es mir gelingt, das, was ich an inneren Überzeugungen, an Wertungen, an Haltungen habe, in meinem Leben umzusetzen. Wenn ich mich nicht verstelle, sondern treu zu meinen Überzeugungen stehen kann. Doch ich frage mich, wo bekomme ich diese Überzeugung her? Ist das willkürlich? Kann ich mich in meinen eigenen Entscheidungen frei verhalten? Funktioniert das auch, wenn ich das tue? Und hat Jonathan nicht zufällig die richtige Überzeugung getroffen? Hat ja mal geklappt, kann ja so weitergehen. Die Geschichte zeigt uns, und auch das, was ich eben gesagt habe, dass Gott gehorsam möchte, dass Gott möchte, dass wir nach seinem Willen streben, dass er erwartet, dass unsere inneren Überzeugungen sich daraus speisen, was Gottes Überzeugungen für unser Leben sind. Kein blinder Gehorsam von mach das, tu das, ja, und wenn nicht, gibt es Strafe, sondern lass meine Überzeugung zu deinen werden. Und dazu können wir aufrichtig stehen, das möchte Gott, darin Aufrichtigkeit. Nicht unser eigenes Ding zu machen und auch kein blinder Gehorsam, sondern seine Überzeugungen zu unseren Überzeugungen werden zu lassen. Darin haben wir Verantwortung bekommen von Gott, dazu müssen wir uns verhalten. Und wenn wir wissen wollen, wovon Gott überzeugt ist, dann ist zum Beispiel ein Blick in die Bibel viel wert. Ist die Grundlage für das, wie wir Gott erkennen können, wie Gott sich offenbart, schwarz auf weiß. In vielzähligen Büchern wird darüber berichtet, manchmal ganz direkt und manchmal auch sehr versteckt und indirekt, welche Überzeugung Gott hat, welche er für uns, für unser Leben hat. Es gibt Gebote, ganz klare Anweisungen, tu dies, tu das, lass das, damit wird es nicht besser, guck mal da, damit geht's. Ja, ganz deutlich und manchmal auch müssen wir zwischen den Zeilen lesen. Wie ist denn Gott? Wie schauen wir uns denn was von ihm ab? Wie prägt sein Verhalten unser Verhalten? Und wie verhält Gott sich gegenüber Menschen? Das können wir uns abschauen, weil er sich offenbart. Weil er sich zeigt und weil er uns Menschen sich verständlich machen möchte. Nicht nur in dem, was schwarz und weiß ist, sondern in dem, wie wir Beziehung mit ihm haben. Wie wir ihn verstehen, wie er sich uns vorstellt. Das hat alles Einfluss darauf. Und für uns als Christen gilt es, sich danach auszustrecken. Was mir Vertrauen schenkt darin, ist, dass er in Jesus Christus Mensch wird. Dass er das nicht von oben herab macht, sondern dass er sich ganz in das Geschehen hineingibt und dass er sagt, hey, so verhalte ich mich unter euch. Nicht ein, jetzt wäre gut, das zu machen und jetzt wäre gut, das zu machen und schau mal, ich hätte es anders gemacht, sondern hey, guck, ich bin da. Ich handle doch unter euch, ich bin unter euch. Ich finde, davon kann man sich sehr viel abgucken. Zu ihm stehen. Ihm vertrauen, dass seine Weisungen für mich wahr und richtig werden. Das ist Aufrichtigkeit in diesem Sinne, verantwortungsvoll damit umzugehen. Ich werde allerdings nicht alleine sein, wenn ich von mir behaupte, dass das Ganze nicht so einfach ist. Dass ich so oft versagt habe darin, in diesem Sinne aufrichtig zu sein erkannt zu haben, wo sind seine Überzeugungen, wo sind die Überzeugungen für mich in meinem Leben und sie einfach nicht umzusetzen. Wie oft habe ich nicht zu der Überzeugung gestanden, dass jedem Menschen, egal wie er aussieht, was er sagt, was er denkt, wie er denkt, die gleiche Liebe und Wertschätzung gebührt, ungeachtet von dem, was ich darin sehe oder in ihm sehe, in ihr sehe. Wie oft habe ich nicht zu der Überzeugung gestanden, dass allein Gott es ist, von dem ich meinen Wert erhalte, achte ich doch immer sehr darauf, wie ich ankomme, wie ich gekleidet bin, dass ich möglichst cool und locker rüberkomme, dass Leute mich gut finden. Und wie oft hast du einer dieser inneren Überzeugungen widersprochen, weil es andere ja auch anders machen, es klappt ja auch, oder weil es vielleicht zu anstrengend ist? Bist du vielleicht mal nicht der Überzeugung gerecht geworden, dass Ehrlichkeit eine Tugend ist? Vielleicht im Beruf und hast gesagt, ja, so funktioniert es ja auch, sonst werde ich abgehängt. Die kleine Notlüge, das passt schon. Oder hast du vielleicht mal in einer Beziehung einer deiner inneren Überzeugung nicht Genüge getan, weil du gesagt hast, das ist mir zu anstrengend. Damit mache ich nicht weiter, damit höre ich auf, da gehe ich andere Wege. Es wird immer Gründe geben, warum es mir schwerfällt, Gottes Überzeugungen für mein Leben anzulegen und nach ihnen zu handeln. So ist es als Mensch. Nicht immer können wir diese Gründe beeinflussen. Wir haben gehört in der Geschichte, manchmal geraten wir in ein Dilemma, wo es kein richtig oder falsch mehr gibt. Manchmal sind wir auch wie Saul, so verbohrt in unseren Emotionen und Gefühlen und kommen dann nicht mehr raus und können es nicht mehr reflektieren. Manchmal aber machen wir es uns auch vielleicht so einfach. Und es bleibt die Feststellung, dass wir uns vor Gott dafür verantworten müssen. Wir müssen uns daraufhin ansprechen lassen von Gott. Und das tut er auch. In Situationen in unserem Leben konnten wir zu seinen inneren Überzeugungen stehen. Das Wunderbare und das Heilsame an Gott, was am Ende dieser Predigt stehen soll, ist, dass er in diesen Momenten, wo ich merke, ich schaffe das nicht, ich werde dem nicht gerecht, dass er da nicht überheblich ist, sich nicht über uns erhebt, nicht verurteilend ist, dass er uns nicht fallen lässt, weil wir es verbockt haben, sondern dass er den Gegenentwurf dazu setzt. Er bietet Vergebung an. In unseren dunkelsten Stunden, in kleinen, in großen, traurigen Momenten, schmerzhaften Momenten, da hält er zu uns und bietet uns an, die Sache selber wieder ins Lot zu bringen. Kein Schwamm drüber, ist nicht passiert, sondern ein aufopferndes Kämpfen um unser Herz, um es wieder heil zu machen. Hey, sag mir, was los ist. Gemeinsam gehen wir das an. Und ich habe alles erledigt, dass unsere Beziehung dadurch nicht gestört wird. Bei ihm dürfen wir abladen und bei ihm dürfen wir neu anfangen, jederzeit. Das Garant dafür ist das Kreuz. Und das, was zumindest mich und ich hoffe auch euch vertrauen lässt, ist seine liebevolle Art. Gott hat sich zur Aufgabe gemacht, einen Menschen, der auf die Nase gefallen ist, aufzurichten, damit er wieder aufrecht stehen kann. Ihn aufzurichten, damit er immer wieder neu anfangen kann, aufrichtig durchs Leben zu gehen. Amen.